Ja, ich freue mich, dass wir heute Abend in unseren ersten von drei Bibelabenden einsteigen können miteinander. Ist doch mal ein besonderes Setting so an den Tischen. Fühlt es euch gemütlich wohl, ja? Ist doch schon ein Warmlaufen für morgen früh, fürs Frauenfrühstück. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Und meine Familie mit mir, denn das ist mein erstes Frauenfrühstück morgen. Ja? Also dürft schon gern mitbeten für morgen. Und ja, ich bin immer wieder bewegt, euch zu sehen da, nicht nur die vielen Menschen, die abends kommen, so nach einem langen Arbeitstag oder Schultag, auch zu sehen, dass alt und jung da sind. Das ist für mich ein besonderes Merkmal eurer Gemeinde. Das muss ich schon sagen, das finde ich nicht überall so vor bei den Bibelabenden, dass auch die junge Generation so vertreten ist. Also ganz großartig, die Jungen halten die Älteren fit und jung und die Alten halten die Jungen aus, gell? Aber, oder genießen es sogar. Das ist was Wunderbares, also mach euch Mut. Das, finde ich, ist ein schöner Ausdruck der Gesamtheit des Leibes Jesu, auch bei euch hier. Und wenn ich dann mit euch die Bibel aufschlage, dann ist mir auch bewusst, dass ich es mit bibelfesten Menschen zu tun habe. Macht mich auch ein bisschen, lässt mich umso mehr beten auch, denn mein Wunsch ist auch bibelfeste Menschen nochmal zu überraschen. Und wenn du nichts Neues hörst heute Abend, dann bete ich, dass Gott dir schenkt, dass du Altes neu hörst. Das ist ja das Wunder, von dem wir immer wieder leben, dass wir Altvertrautes ganz neu hören. Und dann wenden wir uns einem Handwerker zu. Dies ist das Tagebuch des Nehemia. So beginnt Nehemia, ist das Tagebuch eines Handwerkers. Und da bin ich in eurer Gemeinde erst recht sehr demütig als Nicht-Handwerker. Es ist mir ein großes Vorrecht, dass ich euch in dieses Tagebuch eines Handwerkers mit hineinnehmen darf. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Gnade genügt, wie wir es gerade gesungen haben. Was wären wir ohne deine Gnade? Der ganze Tag heute hat deine Gnade geatmet. Es ist Gnade, dass wir unterwegs sein können, dass wir gesund sind, dass wir zu essen haben, dass wir lernen und arbeiten können. Es ist Gnade, dass wir Gemeinschaft erleben. Es ist Gnade, dass wir überhaupt dich kennen dürfen, Jesus. Es ist Gnade, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Nicht, weil wir dich gesucht und gefunden hätten, sondern weil du uns gesucht und gefunden hast. Es ist Gnade, dass wir hier in der Gemeinde zusammen sein dürfen. Dieses Gebäude und diese Gemeinschaft sind ein Ausdruck deiner Gnade. Und wir danken dir, dass du uns auch in der Geschichte des Nehemia mit hineinnimmst, in das, was deine Gnade vermag zu tun. Und ich möchte auch beten um die Gnade heute Abend zum Reden und zum Hören. Herr, wirke du, lehre uns und erinnere uns, bewege unsere Herzen und unsere Hirne. Amen. Wir haben etwas kopiert, der Winfried hat gerade noch Skripte kopiert, die, ich weiß nicht, ob es jetzt heute Abend schon für jeden reicht, aber jeder sollte auf jeden Fall spätestens morgen dann eins haben. Winfried, gehen die schon rum? Wie machen wir das? Der Pastor hat die Kosten im Blick. Es ist ein relativ langes Skript, entschuldigt. Also von daher, es hat schon ein paar Papiere gebraucht. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir lassen das jetzt da hinten liegen. Ich arbeite gern so. Hört einfach mal zu. Wenn ihr Skript vor euch habt, ist die Gefahr, dass ihr mehr runterschaut als hochhorcht. Von daher, horcht einfach mal hin und wiederholt euch das nachher dann als gute Nachtlektüre vielleicht noch daheim. Dann seid ihr genau so gut bedient. Wir haben gestern schon den Einstieg gehabt, Nehemia, und haben da schon so ein bisschen was auch mal ganz äußerlich mal beobachtet, nämlich dass Nehemia das letzte Buch des Alten Testamentes ist. Chronologisch gesehen sind wir also historisch gesehen ganz am Ende vom Alten Testament. Auch wenn wir das Buch mitten im Alten Testament finden, hat damit zu tun, dass unser Altes Testament nicht chronologisch geordnet ist. Aber es ist die letzte Geschichte, die uns Gott im Alten Testament erzählt. Ergo, sie mündet in einem Doppelpunkt hin zum Neuen Testament. Nehemia hat uns viel über Gottes gutes Wirken zu sagen, aber wir merken am Ende vom Nehemia, dass Gott mit diesem Volk noch lange nicht fertig ist. Oder das Volk ist noch nicht da, wo es sein sollte. Es braucht noch jemanden, der alles vollendet, und es wartet hin auf Christus, dieses Buch. Also ganz am Ende vom Alten Testament, in der Zeit, als das jüdische Volk wieder zurückkam aus der Gefangenschaft. Sie waren in 2-3 Schüben weggeführt worden nach Babel, nach zuerst Assyrien, dann nach Babylon, und jetzt kamen sie in 2-3 Schüben wieder zurück aus dem Exil. Nicht alle, sondern hauptsächlich das Süd, die 2 Stämme des Südlandes oder des südlichen Teils kamen zurück. Und der erste Schub kam mit dem Serubabel, der zweite Schub kam mit dem Esra und der dritte mit Nehemia. Das heißt, wir kommen zurück aus der Gefangenschaft und da sind wir. Haben dann auch gesehen gestern, für die, die nicht da waren, als Wiederholung, als neue Info, und für die, die da waren, als Wiederholung. Wir haben gesehen auch, dass Nehemia untrennbar zusammengehört mit dem Buch Esra. In der Bibel, die Jesus gelesen hat, hat er nicht 2 Bücher gekannt. Im hebräischen Alten Testament waren Esra und Nehemia ein Buch. Es ist erst später beim Übersetzen dann getrennt worden. Das heißt, Esra und Nehemia sind ursprünglich ein Buch, und deshalb ist das so spannend, und ihr bekommt das auch ausgeteilt, diese Übersicht von gestern, das ein bisschen zu vergleichen, in welchem Verhältnis steht der Nehemia zum Esra. Und wir haben einiges gesehen. Esra steht mehr für das Wort Gottes, während Nehemia mehr für das Gebet steht. Esra steht mehr für die Errettung. Sie feiern das Passafest. Der Nehemia steht mehr für das Leben als gerettete Menschen. Sie feiern das Laubhüttenfest. Esra baut den Tempel. Nehemia baut die Mauern. Esra sorgt dafür, dass zuerst die Gottesbeziehung geklärt wird und dann kann man drumherum bauen. Ergo, was sehen wir? Esra legt die Basis und Nehemia baut drauf auf. Esra legt die Basis und Nehemia setzt es um, setzt es fort, führt es fort. So wie der Paulus im 1. Korinther 3 auch sagt, ich habe den Grund gelegt, und es gibt keinen besseren Grund als der gelegt ist, der heißt Christus. 1. Korinther 3, Vers 10. 1. Korinther, danke. Nein, das war Epheser gestern. Er hat mich gestern richtigerweise korrigiert. Ich sag's euch gleich. Epheser 2, genau. 1. Korinther 3, Vers 10. Christus ist die Basis, sagt Paulus. Und dann sagt er, und jetzt seht zu, wie ihr darauf aufbaut. Okay, das ist ein wunderschöner Paralleltext im Hinterkopf. 1. Korinther 3, Basis legen und darauf aufbauen. Esra hat die Basis gelegt, Nehemia baut auf. Esra hat das Volk in eine neue Identität als gerettetes Volk geführt. Und Nehemias Job ist jetzt, dem Volk zu helfen, darin zu leben und weiterzugehen. Integrität oder, wie ich es auch gerne nenne, dann die Heiligung, das Leben als gerettetes Volk. Ja, und wir haben gestern das erste Kapitel gelesen, haben uns gestern schon den Nehemia 1 gegönnt und sind eingestiegen für diese Woche unter dem Thema Glaube und Gemeinde zwischen Aufbau und Anfechtung. Warum? Weil Nehemia dir was zu sagen hat für deinen persönlichen Glauben und weil Nehemia uns was zu sagen hat für unseren gemeinsamen Glauben als Gemeinde. Da ist viel drin. Aber haben gestern Nehemia 1 gelesen und haben gemerkt, dass er startet mit dieser Botschaft von den Ruinen Jerusalems. Und wir sehen, wie der Nehemia reagiert auf diese Botschaft. Er ist noch in Susa, in Persien, wo ihn das erreicht. Und er hört diese Botschaft von diesen Ruinen Jerusalems. Es liegt noch alles brach, es ist noch nicht fertig, es muss noch viel getan werden. Und das macht was mit ihm. Diese Botschaft der Ruinen, die rührt sein Herz und die führt ihn ins Gebet. Und wir sehen in Kapitel 1 einen Mann, den wir später kennen werden, als einen aktiven Handwerker, Macher. Aber gleichzeitig jemand, der zutiefst ein Mann des Gebetes ist. Wie geht es, dass ich aktiv bin für Gott und gleichzeitig mich im Gebet Tag und Nacht an ihn wende? Fragt Nehemia. Dieser Macher, dieser aktive Mann, der lässt sich zunächst mal ins Gebet führen. Und wir sehen im Gebet, dass er ein sehr demütiges Gebet spricht und ein sehr mutiges Gebet. Demütig, weil er sich unter die Sünde des Volkes stellt. Und er damit sagt: Gott, wir wissen, warum wir in Ruinen wohnen. Dass Jerusalem brach liegt, hat mit unserer Schuld vor dir zu tun. Und demütig beugt er sich unter die Schuld seines Volkes. Aber gleichzeitig ist es ein sehr mutiges Gebet. Oh ja, Nehemia lehrt uns zu beten. Demütig und mutig. Er ist hat ein mutiges Gebet hier gesprochen, weil er Gott erinnert an sein Wort. Du hast gesagt, das. Ich warte drauf, Herr. Das ist Gebet. Demütig und mutig beten. Was er da aber sagt, ist eben, dass Jerusalem brach liegt, hat eine geistliche Dimension. Dass da die Ruinen sind, hat eine geistliche Dimension, sagt er in seinem Gebet. Es hat mit der Schuld des Volkes zu tun. Und dann sagt er: Gott, du hast gesagt, dass wenn wir Buße tun, dann wirst du uns zurückführen an den Ort, was haben wir gesehen in Kapitel 1, wo dein Name wohnt, Vers 9. An den Ort, den du erwählt hast, damit dort dein Name wohnt. Und so sieht Nehemia jetzt, dass das Volk zurückkehrt an den Ort, wo Gott wohnt, wo Gottes Heiligkeit zu Hause ist, wo Gott zu Hause ist. Aber markant ist, dass er das als eine geistliche Dimension bewertet. Und hier haben wir jetzt die Brücke zu uns, ihr Lieben. Ja, Nehemia baut tatsächlich echte Mauern auf. Aber schon im Nehemia wirst du sehen, dass ab Kapitel 7 die Mauern nicht mehr so wichtig sind, sondern die Menschen, die drin wohnen. Die viel zentralere Frage ist nicht, wie kann die Mauer stehen und das Gebäude und die Mauern stehen, sondern wie können die Menschen leben als lebendige Steine? Das heißt, das ist schon beim Nehemia kommt er schon durch, dass Gott gar nicht so sehr an den Steinen interessiert ist, sondern an den Menschen, damit die aufgebaut werden. Geistliches Aufbauen. Und dann aber haben wir auch gesehen gestern, dass Jerusalem, wenn wir Jerusalem übernehmen und uns fragen, was ist das heute für uns, dass die Antwort klar sein muss: Wir müssen die Frage stellen, wo wohnt Gott? Wenn Jerusalem damals der Ort war, wo Gott gewohnt hat, wo ist der Ort heute, wo Gott wohnt? Zuerst in Christus. Christus wird als der Tempel und der Wohnort Gottes bezeichnet und später dann wir. Du individuell und wir als Gemeinde. Wo wohnt Gott heute Abend vielfältig hier unter uns? In dir, in mir, in uns. Und nicht in diesen Steinen um uns herum, ihr Lieben. In uns. Und das wird bestärkt durch eine Analogie, die ich ziehe und die mir dann hilft, den Nehemia auch sehr praktisch auf uns zu beziehen. Nehemia trägt den Namen Gott tröstet. Das heißt, Gott ist nicht nur der Vertröster. Das Wort Trost in der Bibel ist viel größer, viel weiter. Es ist der, der wieder aufbaut, der wieder herstellt. Gott tröstet durch Nehemia, indem er durch Nehemia zuerst die Mauern wieder aufbaut und dann die Menschen. Das ist der Trostauftrag des Nehemia, Gott durch den Nehemia. Ihr Lieben, wir haben auch etwas gehört von Jesus. Jesus sagt: Ich schicke euch den anderen Tröster, den Parakletos. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Weil ich werde in euch und mit euch und trotz euch mein Reich bauen durch den Heiligen Geist. Jesus sagt sozusagen: Mein Heiliger Geist ist euer Nehemia. Ich tue mein Werk an euch durch meinen Geist. Und deshalb wird die Geschichte des Nehemias für uns eine ganz griffige Geschichte, in der wir uns als Christen hier und heute wiederfinden. Okay, wird ein Handbuch. Das beginnt noch mal mehr zu leben für uns, weil der Heilige Geist unser Nehemia ist. Ja, wie baut Gott Ruinen wieder auf? Wie baut Jesus durch seinen Geist Zerbrochenes geistliches Leben wieder auf? Seelisches Leben. Wie macht Gott heil? Schauen wir doch beim Nehemia, wie er das tut. Aber das ist seine Sehnsucht, dass wir wieder zu einem Ort werden, an dem Gottes Name wohnt und Gott gerne wohnt. Soweit eine Hinführung noch einmal. Und wir haben heute Abend zwei Kapitel vor uns. Wir haben also abends richtig strammes Programm. Also nicht, dass ihr zu gemütlich sitzt. Wir haben richtig was vor heute Abend, Kapitel 2 und Kapitel 3. Und wir haben das so in zwei Teilen. Und ich nehme an, dass ich ein bisschen mehr im Zweier bleibe und aber nachher auch das Dreier soll nicht ganz zu kurz kommen. Thema heute Abend haben wir genannt, wenn ich euch bitten darf, dass ihr uns da weiterklickt, die Vorbereitung, Bestätigung und Umsetzung der Vision. Ja, von welcher Vision reden wir? Wir haben gestern gesehen, Kapitel 2, Vers 10, da sagt der Nehemia im Kapitel 2, Vers 10, ich hatte niemanden gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. So ein Satz mittendrin. Er hält es noch ganz für sich, aber er sagt hier, Gott hatte mir etwas ins Herz gegeben, was ich für Jerusalem tun soll. Deshalb reden wir von Vision. Vision ist ein Bild dessen, was werden kann. Und Nehemia ist sehr bewusst, dass Gott ihm ein Bild für Jerusalem gegeben hat, was wieder werden darf und soll. Der Auftrag des Nehemias war eindeutig, die Mauern sollen wieder stehen. Und das Leben soll wieder funktionieren in dieser Stadt. Was mir mein Gott eingegeben hatte zu tun. Und dem werden wir ein bisschen folgen. Im zweiten Kapitel werden die Frage stellen, woran erkennt man eine gottgegebene Vision? Woran erkennt man eine gottgegebene Vision? Nehemia, das kann ja jeder sagen. Ich habe einen Eindruck Gottes, ich habe eine Vision Gottes. Das haben viele. Ich weiß mich berufen, dies und jenes zu tun. Das ist wunderbar, wenn wir das sagen können. Aber wir dürfen es auch durch einen Filter laufen lassen. Denn wenn Gott dir eine Vision gibt, dann hat er so eine Eigenart, dass er diese Vision auch bestätigt. Woran erkennst du eine gottgegebene Vision? Das ist so die Überfrage über dem Kapitel 2 und der werden wir nachgehen. Wir wissen nicht, wie er diese Vision bekommen hat. Wir wissen nicht, ob er einen Traum hatte, ob Gott zu ihm gesprochen hat. Wir haben keine Ahnung, wie er dahin gekommen ist, dass er sagt, ich habe diese Vision. Ja, wir kennen diesen Spruch, ich habe einen Traum. I have a dream. Wir wissen nicht, wie Nehemia an seinen Traum kam. Aber ich habe eine Vermutung, dass es mit dieser Trauer über die Ruinen zu tun hat. Denn es hat jemand diesen Ausdruck geprägt, heilige Unzufriedenheit. Es hat jemand eine Studie gemacht, aus welchen Motiven heraus sind große Werke entstanden. Und sein Ergebnis war, das waren alles Menschen, die über Zustände unzufrieden waren. Und die hatten eine heilige Unzufriedenheit. Unzufriedenheiten haben wir alle. Eine heilige, ist eine geheiligte Unzufriedenheit, die mich nicht in Bitterkeit oder Besserwissen führt, die mich aber in diese Vision Gottes hineinnimmt. Und ich glaube, ihr Lieben, Nehemia hat da seine Vision erkannt in seiner Trauer über die Ruinen. Das haben wir gestern noch gesagt, wer Mauern bauen will, der muss lernen, über Ruinen zu weinen. Und aus dem Weinen über Ruinen, über Trümmer, wachsen oft große Visionen. Eine Vermutung. Wir wissen nicht, wie er dazu kam, aber wir wissen, dass er dazu kam. Und jetzt ist die Frage, Nehemia, woran bestätigt sich deine Vision und dass das eine göttliche Vision ist? Und da habe ich 8 Punkte herausgearbeitet, mit denen wir so ein bisschen durch das Kapitel 2 gehen. Das erste ist aber mal, eine gottgegebene Vision, die wird mich zuallererst und immer wieder ins Gebet treiben. Wenn der Heilige Geist etwas in dich hineinlegt, dann wundere dich nicht, dass er dich über das zutiefst beten lässt. Das ist das allererste Merkmal einer gottgegebenen Vision, weil der Heilige Geist zieht uns immer zu Gott, zieht uns immer ins Gebet. Das ist hier beim Nehemia auch. Das Erste, was der Mann tut, ist, dass er betet. Und dann merken wir, dass er nicht aufhört zu beten. Auch im Kapitel 2 sehen wir, dass er spontan betet. Er hat ja nicht immer Zeit zu beten, der vielbeschäftigte Mundschenk. Der kann ja nicht ständig sagen, lieber König, ich muss mal kurz beten gehen, entschuldigen Sie. Der hat gelernt, seine Gebetszeiten zu pflegen, aber er hat auch gelernt, zwischendurch sich zu helfen. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 4, da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König, in einem Satz. Da betete ich zum Gott des Königs und des Himmels und sprach zum König. Das nennen wir Stoßgebet. Da war keine große Zeit für Formeln. Der hat, glaube ich, gar nicht groß reden können mit Gott. Der hat einfach nur, Herr, Gnade. Und dann hat er gesprochen. Du findest diesen Mann nicht ohne Gebet. Es beginnt alles bei ihm im Gebet und er landet immer wieder im Gebet. Nehemia, woran erkenne ich deine gottgegebene Vision? Sie treibt dich ins Gebet. Zweitens, eine gottgegebene Vision, die weiß sich und macht sich abhängig von der Gnade Gottes. Gott, wenn du das willst, dann wird es gehen. Aber ich habe dich zutiefst nötig. Das ist keine selbstgemachte Sache. Da weiß ich nicht, dass es nur mich braucht und ich bin der King, sondern, und das ist Nehemia auch. Wir sehen jetzt in Kapitel 2, also es beginnt eigentlich 1, Vers 11, da sehen wir schon, dass er um Hilfe oder Gnade bittet. Er sagt in Kapitel 1, Vers 11, am Ende von seinem Gebet, sagt er, und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, vor seinem König. Er war Mundschenk des Kaisers, das wissen wir. Und er bittet hier um Gnade. Dann in Kapitel 2, Vers 8 bittet er nicht, sondern er erlebt, wie diese Gnade erfahren wird. Er erlebt sie in Kapitel 2, Vers 8. Da sagt er, und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Er hat die Gnade Gottes erbeten, er hat die Gnade Gottes erlebt und dann bezeugt er sie in Kapitel 2, Vers 18. Nachher sagt er, dass wie die gnädige Hand meines Gottes über mir gewesen ist. Was macht Nehemia? Er sagt, meine Vision von Gott, die weiß sich absolut abhängig von seiner Gnade. Ich bitte um die Gnade, ich erlebe die Gnade und ich bezeuge die Gnade. Eine gottgegebene Vision, die sprüht die Gnade Gottes aus allen Knopflöchern und nicht die tollen Ideen des Machers selbst. Das ist toll. Er weiß sich abhängig von der Gnade Gottes. Das zweite Merkmal war das, von dem, woran man eine Vision Gottes erkennt. Das dritte, was ich gesehen habe, ist, dass sie keine Unannehmlichkeiten scheut. Ja, wenn wir das hier lesen, Kapitel 2, Vers 1, folgende, im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasaster, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig rein? Du bist doch nicht krank. Das ist es nicht, sondern es bedrückt dich etwas. Und dann aber hier, ich aber fürchtete mich sehr. Und sprach zum König und dann sagt er, was er sagen muss. Aber er ist sehr ehrlich über seine Angst. Warum hat Nehemia Angst? Weil er allen Grund dazu hatte. Weil das eine absolute Frechheit war, dem Kaiser von Persien zu sagen, ich habe einen Plan, ich muss nach Jerusalem, ich will da unsere Mauer aufbauen, ich brauche Sonderurlaub. Normalerweise hätte er erwarten müssen, dafür einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Er konnte von seinem Kaiser keine Gnade erwarten. Aber er hat sich so abhängig gemacht von der Gnade seines Gottes, dass er trotzdem das Wagnis eingegangen ist. Er hat gesagt, und wenn es mich mein Leben kostet, ich muss das Anliegen loswerden. Das heißt, er macht sich nicht abhängig von der Gnade seines Kaisers, er macht sich abhängig von der Gnade seines Gottes. Übrigens, das ist noch eine Frage zur Gnade. Von welcher Gnade macht sich eine Vision abhängig? Von der Gnade der Gesundheit, von der Gnade der Marktlage? Wovon machen wir uns abhängig? Nehemia macht sich nur abhängig von der Gnade und dem gütigen Willen Gottes und hier nicht mehr von dem Kaiser, sondern er geht voll ins Risiko, sagt Gott, ich setze alles auf deine Karte. Er hat große Angst, aber er geht. Woran erkennt man gottgegebene Visionen? An Menschen, die für diese Vision bereit sind, alles zu zahlen. Und wenn du eine Idee hast, dann frag dich, was bist du bereit dafür zu zahlen? Das merke ich in der Gemeindearbeit Gott oft, es gibt viele tolle Ideen. Meine erste Frage ist immer, und wer macht's? Und die sterben dann die meisten schon mal weg. Sag ich, wunderbar, machen wir weiter. Was bist du bereit, für die Vision, die du meinst, dass Gott sie dir gegeben hat, einzusetzen? Wenn du nicht bereit bist, für deine Vision Verantwortung zu übernehmen, dann artikuliere sie gar nicht erst. Überleg's dir gut. Eine gottgegebene Vision erkennt man daran, dass der Mensch alles bereit ist zu zahlen, und das tut Nehemia hier. Er scheut keine Kosten, er scheut keine Unannehmlichkeiten. Das war das dritte Merkmal einer Vision, die von Gott kommt. Das vierte ist jetzt, das finde ich ganz interessant, sie kann warten. Sie kann warten. Warum sage ich das hier? Kapitel 1 mündet an diesem heute, ja, gib mir Gnade heute vor diesem Kaiser. Und das nächste geht dann weiter, Kapitel 2, Vers 1. Und das ist, wenn man es durchzählt durch die Kalender, 4 Monate später. Zwischen Kapitel 1 und 2 sind 4 Monate. Der Nehemia hat schon in Kapitel 1 diese Vision mit sich getragen, aber sie ist nach 4 Monaten noch immer genauso wach. Nehemia konnte warten auf Gottes Zeit. Das heißt, eine gottgegebene Vision hat Zeit, sie hat viel Chronos. Chronos ist der Zeitlauf. Um auf den richtigen Kairos zu warten, das ist der Zeitpunkt. Jemand, der wirklich sagt, ich bin im Willen Gottes unterwegs, der sagt nicht, das muss jetzt und sofort geschehen, der kann warten. Herr, wenn es von dir ist, dann ist es auch in 4 Monaten noch von dir. Eine gottgegebene Vision kann warten. Das habe ich übrigens unseren Bibelschülern auf der Bibelschule, ich war ja 11 Jahre in Schloss Klaus bei den Fackelträgern, 9 Jahre davon als Bibelschulleiter, und da hatten wir dann junge Menschen im besten Alter, wunderschöne Frauen, handfeste Männer, das ist das Alter, wo man sich gerne findet. Ja, und die Frage ist, wie macht man das? Und dann kamen natürlich auch manche, dann so ganz fromme Bibelschüler, und sagten, Daniel, ich habe eine Vision, das wird meine Frau. Und wir haben keine großen Regeln gehabt. Wir haben nur gesagt, pass mal auf, wir einigen uns drauf zu warten. Wir einigen uns drauf zu warten, weil wenn du wirklich überzeugt bist, dass das dein Partner fürs Leben ist, dann halt dich fest, ist das auch noch in 6 Monaten von Gott. Dann wird das warten können. Ja? Lerne zu warten auf die Erfüllung oder auf die nächsten Schritte. Eine gottgegebene Vision kann warten auf den richtigen Zeitpunkt, und der war jetzt hier gegeben. Warum war der richtige Zeitpunkt gegeben? Woran sehe ich das? Denn er sagt jetzt hier, und das Interessante ist, nicht Nehemia setzt den ersten Schritt. Der König fragt ihn. Der König beobachtet ihn und sagt, mein bester Mann, dem geht es nicht gut. Ich muss wissen, was los ist. Wer setzt den ersten Schritt und fragt Nehemia nach einer Antwort? Das ist der König selbst. Das hat Gott vorbereitet. Da kommt ein Schritt und da kann Nehemia sagen, ah, jetzt also ist der Kairos gekommen. Ich fürchte mich selbst, aber der Augenblick muss von Gott kommen. Also vor. Das ist das Erste, woran ich diesen Kairos erkenne beim Nehemia, dass der König den ersten Schritt setzt. Und das Zweite ist, das lesen wir später, dann ein paar Verse später, dass an dem Tag die Kaiserin oder die Königin auch zugegen war. Oh. Und wer sich ein bisschen auskennt mit der damaligen Welt und mit dem Hofleben, der weiß, dass die Kaiserin oder die Königin nicht immer dabei war. Das waren besondere Augenblicke. Ihr Lieben, das war eine sehr günstige Gelegenheit. Denn da, wo die Frau dabei ist, da kann man von dem Mann erwarten, dass er etwas freundlicher gesonnen ist. Manche Ausleger vermuten, dass diese Frau sogar den Namen Esther trägt. Aber das sind nur Vermutungen. Es könnte in etwa passen. Die Esther, die wir von Persien kennen, das wird ja noch schöner sein. Im Himmel frage ich die Esther, ob sie das war. Aber die Bibel verrät uns das nicht. Aber die Königin war dabei. Ihr Lieben, das war der günstige Augenblick. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber das hat nicht Nehemia gepusht. Das hat Gott geschenkt, ihr Lieben. Das dürfen wir lernen, entspannt auf Gottes Zeitpunkt zu warten. Wenn Gott dir etwas aufträgt, dann wird er auch die Türen öffnen und Schritte setzen. Lerne zu warten auf Gottes Zeit. Das ist das vierte Merkmal dieser gottgegebenen Vision. Sie kann warten. Das Interessante ist nur, dass sie diese Wartezeit nicht untätig nutzt. Weil, das finde ich jetzt schon spannend, 4 Monate später kommt endlich der Zeitpunkt, wo Nehemia sagen darf, was ihm am Herzen brennt. 2 Vers 3, die Stadt, in der meine Väter begraben liegen, liegt wüst und ihre Tore sind von Feuer verzehrt. Das, König, macht mich fertig. Das hat ihn 4 Monate lang bewegt. Aber der hat ja nicht nur 4 Monate lang gewartet und nichts getan. Der hat diese 4 Monate genutzt. Denn jetzt ist der Augenblick, wo der König ihn fragt, was willst du? Und dann sagt er, kann ich dir irgendwie helfen? Und jetzt zieht der Nehemia seine Listen hervor und sagt, ach, wenn Sie schon fragen, Ihre Majestät, ich weiß genau, was ich brauche. Also, und dann siehst du hier nachher, was er genau braucht. Er kann genau sagen, welchen Brief er an wen braucht und wo er Holz braucht und dies und jenes. Was ich da sehe, ist, Nehemia hat sich die ganze Zeit im Hintertreffen hat er sich vorbereitet. Sagt, Herr, ich warte auf deine Zeit. Es tut mir leid, es tut mir weh. Am liebsten schon gestern. Aber die Zeit nutze ich. Und ich mache meine Hausaufgaben. Ihr Lieben, auch das ist so eine Spannung. Alles von Gott erwarten und gleichzeitig alles tun, was er von mir erwartet. Ora et labora, beten und arbeiten. Martin Luther hat gesagt, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und arbeite, als ob alles Beten nichts hilft. Und das muss zusammenkommen. Ora et labora. Er hat Ora gelebt, indem er gewartet hat und gebetet hat. Er hat Labora gelebt, die Arbeit, indem er seine Hausaufgaben gemacht hat. Und ihr Lieben, so manche Vision ist schon gescheitert, weil Gott seine Verpflichtung schon eingehalten hat, aber die Menschen nicht. Gott schreibt dir keine Listen. Das will er von uns erwarten. Also das sehe ich hier, sie kann warten, aber sie nutzt die Wartezeit der Nehemia, der kann es dem König genau sagen, was er braucht. Ich möchte gerade mal diesen Text da lesen, dass wir ihn so ein bisschen im Ohr haben. Vers 4, 2 Vers 4, da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Dann kommt das Stoßgebet, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern? Und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, ich spürte, das ist der Kairos Gottes, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, jetzt kommen die Listen. Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit ich sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Dem Kaiser blieb gar keine Wahl, als Ja zu sagen, weil Gott Ja gesagt hatte. Wow. Gott bestätigt seine Vision. Gott bestätigt das, was er dem Nehemia ins Herz gelegt hat. Und das bestätigt er auch dadurch, dass er hier einen Mann hat, der seine Hausaufgaben gemacht hat und seine Listen vorweisen kann. Das ist das sechste Merkmal für eine gottgegebene Vision ist. Wir sehen jetzt, dass der Nehemia zurückkommt. Er kommt nach Jerusalem und das ist in Vers 11. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dagewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte. Noch keiner hat gewusst, was ich hier vorhab. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und in das Misttor und forschte genau, jetzt gut zuhören, ich forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weitergehen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Was sagt er hier? Das ist das Tagebuch eines Baumeisters, der sich, bevor er überhaupt anfängt, konstruktiv zu denken, sich die Ruinen anschaut. Eine gottgegebene Vision scheut sich nicht, die Lücken und die Trümmer und die Ruinen ganz genau anzuschauen. Da ist das Prinzip wieder. Wenn du Mauern bauen willst, lerne, die Ruinen ganz genau anzuschauen. Was ist überhaupt das Problem? Wo sind die Löcher? Der Mann macht sich ein genaues Bild von der Zerstörung. Ihr Lieben, große Visionen, habe ich gesagt, wachsen gerade aus dem, dass wir genau hinschauen in den Zerbruch. Und nicht, dass wir uns das alles schönreden. Und dann ist ein nächstes Merkmal einer gottgegebenen Vision, und das finde ich jetzt faszinierend, das 7. hier, ist, wenn Gott wirklich etwas in dich hineingelegt hat, dann wird er dir auch das geben, was jetzt dem Nehemia gelingt. Ab Vers 16, nämlich, es reißt andere mit. Ihr Lieben, jetzt kommt der Nehemia nämlich als neu dazugereister nach Jerusalem, war gerade mal 3 Tage da und muss jetzt die Verantwortungsträger der Juden dort treffen und mit denen reden und muss die für seine Vision gewinnen. Was war denn das für eine Vision? Die hat davon gelebt, dass er wusste, dass diese Männer dafür verantwortlich waren, dass das Volk inzwischen 12 Jahre seit Esra, 12 Jahre inmitten von Ruinen gelebt hatten. Die hatten sich dran gewöhnt. Die hatten sich dran gewöhnt, mitten im halbfertigen Zuhause zu sein. Die lebten mitten in Ruinen seit 12 Jahren. Und jetzt kommt ein Mann daher und sagt, wie könnt ihr nur mitten in Ruinen leben? Habt ihr keine heilige Unzufriedenheit? Wollt ihr nicht mehr? Ihr Lieben, also wenn ich unter denen gewesen wäre, ich wäre beleidigt gewesen. Was will denn der Neue hier? Unsere Ruine. Das sind meine Trümmer. Also wenn Gott wirklich vorhat, diese Vision zu bestätigen, dann wird er schenken müssen, dass aus seiner Vision ihre Vision wird. Vers 16. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, Klammer auf, sie wussten noch nichts davon, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind, ja, Klammer auf, und ihr habt euch seit 12 Jahren mittendrin gemütlich eingerichtet, Klammer zu. Und jetzt kommt der Appell, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und jetzt die spannende Frage, wie werden sie reagieren? Vers 18. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lass uns bauen. Sie sagen nicht, Nehemia, tolle Idee, mach du es mal. Sie sagen, lass uns das machen. Das ist es. Das ist es. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Du liest nichts von Diskussion, du liest nichts von Widerstand, ihr Lieben. Für mich ist das nur damit erklärbar, dass Gott sie durch seinen Geist vorbereitet hatte. Und dass Gott diese Vision bestätigt. Dass plötzlich aus seiner Vision unsere Vision wird, das kann nur ein Gott sein, der das schenkt. Weil Gott wird meine Vision immer ins Wir hineinführen wollen. Das ist eine Bestätigung, die habe ich erlebt, als ich im Rahmen der Bibelschule in Österreich dann miterlebt habe, wie sich das kleine Projekt in Russland entwickelt hat. Eine Bibelschülerin von mir, Natascha, wie soll sie anders heißen, war bei uns ein halbes Jahr gewesen. Ihr Mann hatte auf sie gewartet, lange Geschichte. Ein bisschen was davon ist hinten in dem Buch, was ich mitgebracht habe, das ich in der Transsibirischen Eisenbahn geschrieben habe, wie mich Russland beten lehrte. Ich war siebenmal dort und habe viel gelernt. Aber das fing alles mit dieser Geschichte an damals, eine spannende Geschichte. Und Gott hat die berufen, in ihrem Land zu arbeiten als Missionare. Sie und ihren Mann waren kurz vorher zum Glauben gekommen. Und das war wirklich so eine ganz pioniermäßige Sache. Ich habe meine Bibelschüler gefragt, wie wäre das, wenn wir als Gruppe die beiden unterstützen? Und die Gruppe sagte, machen wir. Und so sind die ersten Spendengelder gekommen, bevor der drüben noch richtig wusste, was ihm geschah. Ich könnte viel dazu erzählen, Gott hat das bestätigt auf beiden Seiten. Spannende Geschichte. Auf jeden Fall hat er dann, der Mann von der Natascha, das erste Mal, als er Geld bekommen hat von meinen Bibelschülern, sofort seinen Job gekündigt, einen gut bezahlten Job bei der Bank in Russland, ein No-Go eigentlich in der Zeit, und ist sofort mit dem Geld raus auf die Straßen und hat Jungen auf der Straße von Jesus erzählt. Und so fing dieses Projekt an. Und dann wurden wir nervös, weil wir merkten, wie ernst er das nimmt. Und dann habe ich meinen Vorstand im Schloss Klaus gebeten, ich muss mal kurz mit euch reden. Wie wäre das, wenn wir dieses Projekt über Schloss Klaus offiziell laufen lassen? Die brauchen dringend einen rechtlichen Rahmen, die Gelder müssen gute Wege gehen können und so weiter. Und dann sagten sie, Daniel, das sind alles hochdotierte, gute Leute, die in der Wirtschaft ihren Platz haben. Die sagten, Daniel, no go. Wie stellst du dir das vor? Wir haben so viel, wir können das, wer soll das denn leisten? Dann habe ich gesagt, darf ich euch die Geschichte erzählen? Und sie haben den Fehler gemacht, das zu bejahen. Und dann habe ich ihnen diese Geschichte erzählt, so wie der Nehemia hier sein Zeugnis gibt. Ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir war. Ich habe diesen Männern meine Geschichte erzählt, das Projekt erzählt, und nachher sagten sie, also wenn das so ist, dann können wir gar nicht anders. Aber wir prüfen das nochmal. Da haben sie mich noch mit einem zweiten mitgeschickt. Wir haben uns das vor Ort nochmal ganz genau angeschaut, wie auch hier. Und wir kamen zu zweit zurück und sagten, das ist es, wir müssen das. Das hat Gott vor die Füße gelegt. Und das war damals für mich sehr markant, weil die Haltung des Vorstandes sehr gut begründet Nein war. Und nachher sagten sie Ja, weil sie die Geschichte gesehen hatten. Und da hat der Geist gewirkt. Unsere Vision wurde zur größeren Vision. Und das Projekt ist heute bei Licht im Osten und die Arbeit blüht weiter. Inzwischen ist das Gemeindearbeit geworden. Ganz toll, wie Gott auch heute noch solche Visionen bestätigt, weil aus meiner Vision unsere Vision wird. Und jetzt das achte Merkmal, das dürfen wir auch nicht verschweigen, eine gottgegebene Vision. Da, wo der Geist drin ist, die ruft Widerstände hervor. Die ruft Widerstände hervor. Das war schon in Kapitel 2 so, Vers 10, als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Da war der Sanballat zum ersten Mal und jetzt kommt er wieder in Vers 19. Und als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, das werden immer mehr, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist denn das, was ihr da macht? Wollt ihr etwa vom Kaiser abfallen? Also da, wo Gott drin ist, wo Gott eine Vision schenkt, er ruft sie Widerstand hervor. Das wird unser Thema morgen Abend sein. Die Vision umsetzen im Widerstand. Und das ist der Sanballat, den müsst ihr euch merken, der hat einen ganz programmatischen Namen, der heißt so, weil das ist sein Programm, Sanballat. Der könnte Österreicher sein, der hat sich gedacht, die Juden, die Sanballat. Und der ballert in einem vor, ist der Ballermann. Also Sanballat ist der Ballermann, der jetzt um sich herum seine Gehorte sammelt, und es werden immer mehr, es wird immer aggressiver, weil, ihr Lieben, zu dem Maß, wie Gott in unserem Leben etwas gestalten darf, wirst du Widerstand erleben. Punkt. Und es hat mir mal jemand gesagt, Daniel, lerne das als Kompliment des Feindes zu verstehen. Wenn er das versucht zu attackieren, was Gott in deinem Leben tut. Lerne das als Kompliment des Feindes zu verstehen. Der Ballermann kommt, da kannst du dich drauf verlassen, zum selben Maß, wie die Mauer wachsen wird. Okay? Das sind acht Merkmale einer gottgegebenen Vision. Und das würde ich vielleicht gerade kurz öffnen wollen, auch für Rückfragen, für Bemerkungen, für Einwürfe. Dann machen wir eine ganz kurze Mini-Pause zum Aufstehen. Wir singen ein ganz kurzes Lied und dann machen wir weiter mit Kapitel 3. Aber soweit mal Kapitel 1 und 2 Nehemia. Gibt es da eine Beschwerde zu? Habe ich euch gesagt, dass ich Beschwerden liebe? Im Widerspruch, da werden oft die Dinge viel klarer. Ich habe übrigens vergessen, der Thomas hat, ich habe das vorhin angekündigt, ich hatte ja gestern dieses Wort vom Epheser und ich hatte gesagt, 3 Vers 10, wir sind Gottes Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ja? Und habe das als ein schönes Mottowort für Nehemia gesehen. Wir sind Gottes Werk geschaffen zu guten Werken, Identität, Integrität, Gottes Werk an uns, Gottes Werk durch uns. Das ist Epheser aber nicht 3, sondern 2. Epheser 2, Vers 10. Sonst eine Korrektur, eine Ergänzung. Seid ihr noch da? Super. Also das ist schon toll. Also wenn das nicht immer so geschieht wie beim Paulus, wo die abends wegschlafen und der eine ist aus dem Fenster gefallen. Der Paulus hatte wenigstens die Gabe der Auferweckung, die kann ich nicht versprechen. Ja, dann stehen wir ganz kurz auf, ganz kurz mal hoch, ein bisschen durchlüften, vielleicht auch ein bisschen das Fenster mal aufmachen. Und dann gestern. Und mit dem nächsten Kapitel wäre auch gut, die nächste Folie zu sehen. Die Vision ist bestätigt. Nehemia ist angekommen. Aus seiner Vision, dem, was Gott ihm ins Herz gelegt hat, ist ihre Vision geworden. Ja, wir schaffen das. Das ist doch mal ein Wort. Und dann kann es in Kapitel 3 gehen. Und da wird es so richtig handwerklich, praktisch, konkret. Wobei das ein Kapitel ist, ich sag's dir gleich, das du normalerweise überliest. Das ist so ein Kapitel, wo so die Namen aufgelistet werden und der baut neben dem und das so oft und so viele Namen. Ihr Lieben, unser normaler Instinkt als Bibelleser würde sagen, gut, das ist jetzt mal nicht so wichtig, wahrscheinlich vom Heiligen Geist nicht inspiriert, also wir gehen mal, nein, auch diese Listen sind vom Heiligen Geist inspiriert. Und mir sagen sie sehr viel. Dieses Kapitel hat uns, glaube ich, sehr viel zu sagen. Kapitel 3 mündet da, wo wir am Ende Folgendes lesen. Der letzte Satz von Kapitel 3 lautet, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Das Kapitel 3 mündet da, wo die Mauer bereits halb fertig ist. Innerhalb von einem Kapitel, ehe du dich versiehst, steht die Mauer schon zur Hälfte. Und die Frage ist, was ist das Geheimnis? Warum geht das so schnell? Wie kann das gelingen, dass aus dieser Vision, die Nehemia getragen hat, die Gott bestätigt hat, plötzlich innerhalb eines Kapitels die Mauer schon halb fertig ist? Und nachher dann sehen wir, dass sie in einer Rekordzeit von 52 Tagen steht. Wie bitte läuft es? Das Geheimnis von Kapitel 3 ist eben genau das, dass es nicht seine Vision geblieben ist, sondern dass es ihre Vision geworden ist. Es ist ein Kapitel über den Wert des Miteinanders in dem, was Christus tut, auch heute in meinem Leben und in deinem Leben. Hier haben wir eine Skizze der Mauer, von der wir hier reden. Kapitel 3 nimmt uns eigentlich beginnend am Schaftor hier einmal zu einer Rundreise um die Mauer. Was macht Nehemia in Kapitel 3? Nehemia sagt, wunderschön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Interesse habt an unserem Bauprojekt und ich möchte euch zu einer lehrreichen Runde über die Mauer mitnehmen. Ein echter Lehrgang, da kommt das Wort übrigens her, ein Lehrgang. Ich habe jetzt auch mit Winfried sehr, sehr lehrreiche Wanderungen hinter mir. Wenn ihr mit Winfried spazieren geht, da lernt man eine Menge über Blumen und Tiere. Und hier gehen wir heute Abend mit Nehemia zu einem lehrreichen Gang um die Mauer. Das ist Kapitel 3. Und er stellt uns vor, wer mitarbeitet. Und er kennt sich aus. Nur, bevor ich das tue und wir das ein bisschen näher anschauen, eine interessante Beobachtung. Das Ganze, kannst du einmal klicken, beginnt am Schaftor, heißt es dort, wenn ihr genau lest, und es mündet, nochmal klicken, am Appelltor. Interessant. Kapitel 3 im Nehemia beginnt am Schaftor und mündet am Appelltor. Jetzt davon ausgehend, dass der Heilige Geist solche Dinge nicht dem Zufall überlässt, frage ich mich immer nach einer gewissen Ordnung. Kann es sein, dass darin eine Botschaft liegt, dass er bei diesem Tor mit den Priestern anfängt? Da ist nämlich der hohe Priester, der arbeitet. Warum beginnt er ausgerechnet beim hohen Priester und beim Schaftor und mündet beim Appelltor? Ich glaube, das sagt uns etwas. Es erinnert uns an eine Wahrheit aus dem Neuen Testament, wenn wir da weiterklicken. Das Schaftor, das steht für den ganzen Kultus um die Erlösung, um den Opferdienst im Tempel. Das Schaftor heißt Schaftor, weil da die Schafe durchgeführt worden sind zur Schlachtung im Tempel. Deshalb hat auch dort der hohe Priester gearbeitet, weil das war sein Areal. Und der hohe Priester steht stellvertretend für diesen Priesterdienst im Tempel. Und da geht es um das, was wir schon gesehen haben, um die neue Identität. Der Gang um die Mauer beginnt mit dem Wissen um Erlösung. Mitgehen und mitarbeiten dürfen nur solche, die erlöst sind. Hier geht es nicht mehr um Rettung, hier geht es um das Weiterführen als Gerettete. Und dann mündet er, wenn du nochmal klickst, am Appelltor. Das war so ein, wie sagt man dazu, Checkpoint. Das war so ein klassischer Checkpoint. Und damit sagt uns das Wort auch eine interessante Botschaft. Denn wir wissen im Neuen Testament, dass wir alle erscheinen müssen vor dem Richterstuhl Christi. Auch 1. Korinther 3, das Wort, das wir schon gelesen hatten, die Basis ist Christus. Und da sagt Paulus, jeder siehe zu, wie er darauf baut. Denn am Ende wird das, was ihr gebaut habt, durch so ein Appelltor gehen müssen. Das muss einen Checkpoint durchlaufen. Das wird getestet werden, ob es auch standhält, 1. Korinther 3. Deshalb sehe gut zu, wie du baust. Das heißt, es geht los mit dem, dass du weißt, ich bin erlöst. Wir brauchen nicht mehr das Schaftor von Jerusalem. Wir brauchen das Kreuz, das eine Opfer, das Lamm Gottes. Aber dann werden wir auf eine Reise mitgenommen. Da fängt die Reise des christlichen Lebens erst an, ihr Lieben. Und dann nimmt uns der Heilige Geist mit auf eine Reise, damit wir am Ende am Appelltor vor dem Richterstuhl Christi den Test bestehen. Und da geht es nicht mehr um Erlösung. Es geht nicht darum, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Es geht um die Qualität und den Ewigkeitswert dessen, was du investiert hast. Und das ist eine schöne Botschaft. Allein schon das, wenn du den ersten Satz liest und auch den letzten, da wo wir münden werden, in Vers 32. Das ist meine Gewohnheit, den ersten Satz und den letzten anzuschauen. Man sieht oft eine Menge. Oben ist die Identität, da ist die Integrität. Wie bitte, Daniel, hast du dein Leben investiert? Wie integer hast du gelebt? Wie viel Heiligung hast du zugelassen? Wie viel Wirken des Heiligen Geistes in dir? Und da steht drüber, wir sind sein Werk, Identität, geschaffen zu guten Werken, Integrität. Das ist eine, was wir beobachten. Dann, wenn wir das Kapitel lesen, und ich möchte uns heute Abend ersparen, weil es einfach von der Zeit her mir jetzt ein bisschen zu viel wäre, so ein paar Beobachtungen, die ich mache und die du dann auch verifizieren kannst, wenn du das Kapitel nochmal liest. Aber interessant ist nicht nur, wer dort baut, sondern auch, was gebaut wird. Und da finden wir ein paar interessante Beobachtungen. Du wirst finden, dass da gesagt wird, es wurde etwas komplett neu gebaut oder es wurde renoviert. In unserem Leben, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dann ist da manches, was noch gar nicht grundgelegt ist, das muss er erst nachrüsten. Und es gibt vielleicht auch manche Menschen, die haben keine christliche Kinderstube gehabt. Da ist überhaupt nichts da. Da muss der Heilige Geist bei vielen ziemlich bei Null anfangen. Und dann sind andere da, die haben eine christliche Kinderstube hinter sich gehabt. Da ist schon viel da. Da muss nur manches repariert werden, manches erneuert werden. In der Gemeinde Jesu, in meinem Leben, gibt es Dinge, die müssen von Grund auf neu gemacht werden und manches muss nur ausgebessert werden. Das sehen wir auch in diesem Kapitel. Es wird ausgebessert und es wird grundneu ersetzt und gebaut. Dann hast du da etwas spannend, dass sie die ganzen Tore abklappern und dass man die Tore baut. Verschiedenste Tore werden gebaut. Und interessant ist dann, dass ganz oft eingesetzt, gesagt wird, dass die Tore gebaut werden, gemauert wurden und dass die Türen eingesetzt wurden mit ihren Schlössern und Riegeln. Und das finde ich jetzt eine ganz interessante Beobachtung, auch wieder, was uns hinführt zu der Frage von Identität und von Integrität. Was wird gebaut? Es wird zunächst mal eine Mauer gebaut. Was schafft eine Mauer? Ein klares Außen und ein klares Innen. Identität. Und dann aber wird ganz oft betont, lies es durch, du wirst es merken, dass die Tore gebaut werden, dass die Türen eingesetzt werden. Offenbar sind Gott diese Türen wichtig, diese Möglichkeiten, von innen nach außen zu leben. Das heißt, das ist dann die Frage, wie sieht denn mein Verhältnis aus von innen nach außen? Und das wird nachher das Nehemia-Buch bestimmen. Dann steht die Mauer, dann leben sie in den Mauern. Und jetzt ist die Frage, wie lebt es sich denn jetzt als ein erlöstes Volk in diesen Mauern? Wir sind klar innen, aber wie verhält sich mein Leben nach außen? Und das wird geregelt. Da gibt es Zeiten, da gibt es Torwächter. Das hat Gott ganz klar geregelt. Weil er damit ein Bewusstsein schulen möchte in Israel. Wenn es über diese Mauern hinausgeht, gibt es auch in deinem Leben ein klares Innen und Außen. Entweder bist du in Christus oder außerhalb von Christus. Identität. Entweder bist du erlöst oder nicht. Identität, Mauer. Aber dann ist die Frage, wenn du erlöst bist, wie lebt sich das denn jetzt in einer Welt, die so ohne Christus unterwegs ist? Und wir werden hinausgelassen. Es gibt ein geregeltes Verhältnis. Das ist die Integrität. Ihr merkt, dieses Muster zieht sich durch. Was wird gebaut? Identität und Integrität. Türen werden eingesetzt. Ganz wichtig. Und dann ist noch eine interessante Beobachtung, so ganz nebenbei, dass es doch da auch jemanden gibt, der am Misttor baut. Also ich glaube, das ist die Stelle, ihr Lieben, wenn man so in der Gemeinde eine Liste machen würde und sagt, Freiwillige vor. Ich glaube, für das Misttor hättest du lange suchen müssen, bis du Freiwillige findest. Da hat es ordentlich gestunken. Aber auch am Misttor haben sich Leute gefunden, die gebaut haben. Also, was wird gebaut, haben wir gesehen. Aber wer baut da und wie bauen die miteinander? Und das ist eine interessante Beobachtung. Der Nehemia sagt, kommt mit, ich führe euch herum. Und er nimmt euch jetzt auf die Tour mit. Und was er tun wird, ist, er wird euch überall die Leute vorstellen, die arbeiten. Und das erste Markante, was wir entdecken, ist, er kennt sie alle mit Namen. Übrigens, Nehemia ist ein wunderbares Vorbild für Leiter. Ist der Leitertyp schlechthin. Das sollten sich alle Leiter auf irgendwo hinschreiben. Hinter die Ohren am besten. Kenne deine Leute mit Namen. Das ist für manche von uns schwer. Ich bin da nicht gut drin. Ich habe die Gabe des Vergessens. Aber das ist in der Arbeit mit Menschen total wichtig, dass ich sie mit Namen ansprechen konnte. Auch auf Freizeiten oder Bibelschule haben wir vorher die Listen auswendig gelernt. Das ist ja einfach. Und dann weißt du das und dann kommen die, du kannst sie sofort mit Namen ansprechen. Die sagen, wow, der kennt mich. Namen sind wichtig. Nehemia kennt sie alle mit Namen. Die Botschaft darin ist, wir sind das Bauwerk Gottes. Und für Gott und seinen Geist ist jeder von uns wichtig. Gott kennt unsere Namen. Gott war es wichtig, dass da genau steht, wer wo was baut. Gott ist es wichtig zu wissen, wo du aktiv bist, was dein Auftrag ist. In dem, was Jesus tut, sind einzelne Menschen extrem wichtig. Gott sind Namen wichtig. Gott sind Individuen wichtig. Und zwar jegliche Art von Individuum. Das sind dann verschiedenste Berufsgruppen. Das wird aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Da sind dann Berufsgruppen wie die Priester und wie der Goldschmied sogar und wie andere. Die werden einerseits nach Berufsgruppen eingeteilt. Dann werden sie eingeteilt nach gewissen Gegenden, aus denen sie kommen. Die Leute von Tekoa da und ein paar Leute aus der Gegend arbeiten hier. Irgendwie muss Nehemia seine Leute ja organisieren. Er hat sie organisiert in Arbeitstrupps. nach Beruf, nach Geografie und teilweise auch nach Familien. Da ist dann einer erwähnt, der mit seinen Töchtern arbeitet. Ja, auch das ist faszinierend, ihr Lieben. Nicht nur Männer, die Frauen arbeiten mit, die Töchter. Da sind auch Berufsgruppen drin, die man gar nicht erwarten würde. Der Goldschmied arbeitet an der Mauer. Das ist faszinierend. Wenn du das anschaust, sagst du, Nehemia, ich meine, wer arbeitet da? Du musst fragen, wer arbeitet nicht? Oh, da finden wir auch welche. Das ist toll. Also das Kapitel sagt eigentlich im Großen die Botschaft, alle lassen sich bewegen. Keiner ist sich zu schade. Nur die Obersten, die Vornehmen von Tekoa, die waren sich zu fein, heißt es dort. Ja, Vers 5 habe ich gleich gefunden. Nur die Vornehmen von Tekoa. So ein paar Leute waren sich zu fein. Aber die meisten arbeiten mit, ihr Lieben. Das ist toll. Das ist toll. Anders hätte sich auch dieses Gemeindegebäude nicht gebaut, bin ich überzeugt. Wenn nicht alle sich irgendwie hätten bewegen lassen und wenn man da nicht beim Bau mitarbeitet, dann halt beim Aufräumen und beim Bekochen und beim was auch immer und beim Nacharbeiten und so weiter. Aber jeder hat seinen Platz. Da ist eine Botschaft drin für uns. Das, was Jesus durch seinen Heiligen Geist in dir tut und tun will, braucht die anderen. Christsein und das, was Gott in uns und an uns bewirken will, ist kein Solo-Konzept. Der Dietrich Bonhoeffer hat das so gesagt. Ich brauche den Bruder um Christi willen und der Bruder braucht mich. Und er hat auch gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über das Phänomen von christlicher Gemeinschaft. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Und er sagt, das, was Christus in dir tun will, braucht die anderen Christen. Und das, was Christus in den anderen tun will, braucht dich. Wir brauchen einander, um dessen Willen, was Jesus vorhat, zu tun. Ihr Lieben, deshalb brauchen wir einander. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen diese Reibung. Und wir brauchen auch das Unbequeme, wir brauchen die Ergänzung, wir brauchen die Opposition, wir brauchen die Ermutigung. Wir brauchen es zu sehen, dass da jemand betet etwas, was ich heute gerade nicht beten kann. Wie oft klinke ich mich in ein Gebet anderswo ein, wo ich sage, Amen, Herr, ich hätte es heute nicht sagen können. Wir brauchen einander. Das ist Konzept Gemeinde, das ist Konzept des Wirs. Und das ist eine ganz tiefe Botschaft in dem, aus dem meine Vision des Nehemia musste unsere Vision werden, weil das ist ein zutiefst geistliches Prinzip. Wir brauchen einander. Du brauchst die anderen Christen um der Heiligung willen, um dessen Willen, was Jesus an dir tun will. Das ist so. Und da zählt jeder. Und da zählt jede Aufgabe, da zählt alles. Das finde ich gewaltig. Aber dann sehe ich da eine weitere Beobachtung. Da steht, ich glaube, 28 Mal lesen wir in diesem Kapitel, der und der baute neben dem. 28 Mal neben und ein paar Mal lesen wir, dass sie auch miteinander arbeiten. Das finde ich interessant. In dem Bauwerk rund um die Mauer arbeiten die Leute in unterschiedlichen Distanzen. Nähe und Distanz in der Gemeinschaft von Christen ist ein ganz wichtiges Thema. Und da haben zwei direkt nebeneinander gebaut, aber der da gebaut hat, hat zwar mit dem hier unten auch irgendwie zusammengearbeitet, aber da war eine große Distanz dazwischen. Aber 28 Mal lesen wir, dass da zwei nebeneinander bauten, direkt nebeneinander. Das wirst du merken, auch in der Gemeinde und im Miteinander mit anderen Christen. Es gibt Leute, die dir viel näher stehen als andere. Und das ist einfach so, man kann nicht mit allen nah sein, auch in einer großen Gemeinde wie hier. Du kannst nicht mit allen nah sein. Das dürfen wir auch nicht erwarten von der Gemeinde. Das kann nicht geleistet werden. Wichtig ist, dass du weißt, wer unmittelbar neben dir ist, wen du an deiner Seite hast, dass du mit denen zusammenarbeitest, nah zusammen bist, aber dass du auch weißt, dass die anderswo sind, die, mit denen du vielleicht kaum redest, genauso mit dir am gleichen Werk arbeiten. Und das war der Job des Leiters, das war der Job des Nehemias, jeden daran zu erinnern, dass die hier unten arbeiten, genauso zu denen da oben gehören. Das macht Leiterschaft aus, dass sie der Gemeinde vermitteln, die gehören alle zusammen, auch wenn man nicht unmittelbar nebeneinander arbeitet. Ich habe eine andere Lektion über die Jahre gelernt. Mit manchen meiner lieben Mitchristen arbeite ich besser zusammen, wenn die Distanz etwas größer ist. Ja, das ist auch manchmal vom Heiligen Geist so vorgesehen. Manchmal ist eine heilige Distanz dem Werken Gottes dienlicher als zu viel Nähe. Und unsere Nähetypen müssen Distanz aushalten lernen und die Distanztypen müssen Nähe üben. Aber grundsätzlich ist das eine Weisheit, die ich für mich entdeckt habe. Mit manchen meiner Freunde möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil ich Freund bleiben möchte mit ihnen. Ja? Aber ich weiß mich in der Distanz am gleichen Werk. Das ist also, da sind Lektionen drin. Nebeneinander, miteinander, ganz nah, distanziert. Aber dann ist da eine Sache, wo ich hauptsächlich jetzt auch noch münden möchte. Und das ist eine Beobachtung, die wir machen. Wenn du das Kapitel 3 durchliest, wirst du 7-mal feststellen, dass es dort heißt, und dieser und jener baute vor seinem Haus. 7-mal liest du das, jemand baut vor seinem Haus. Eigentlich falsch, 6-mal Haus und am Ende ist es einmal nicht Haus, sondern Kammer, Vers 30, gegenüber seiner Kammer. Ich weiß nicht, ob das der erste Single in der Bibel ist, keine Ahnung, ob der kein Haus hatte und kein Haus brauchte, aber der Meschulam, der baut vor seiner Kammer und die anderen bauen vor ihrem Haus. Eine interessante Beobachtung. Aber die Frage ist, warum setzt der Nehemia die an ihr Haus? Und warum lesen wir das, dass das auch vorkommt, dass Menschen vor ihren Häusern arbeiten? Und da ist zunächst mal ein strategischer Wert. Als Leiter ist das ganz genial. Nehemia hat sich überlegen müssen, wie kann ich meine Leute bestmöglich motivieren, alles abzurufen, ihr Bestes zu geben. Natürlich, wenn die an ihren eigenen Häusern arbeiten, da gehen die nochmal ganz anders zur Sache ran. Das ist strategisch clever. Wenn es darum geht, mein eigenes Haus zu bauen oder zu verteidigen, das wird er später öfters einsetzen, auch wenn er seine Leute ermutigt in der Verteidigung gegen Feinde. Kämpft für den Herrn und für eure Familie. Boah, Leute, sag mir, ich soll meine Töchter verteidigen. Da lernst du mich kennen. Also er ist clever, er ist ein Stratege, er ist ein genialer Leiter. Das heißt, allein das als Baumeister zu tun, ist sehr, sehr clever. Die Leute da arbeiten zu lassen, wo sie das größte Selbstinteresse haben. Okay, das ist eine. Aber das ist noch die kleinste Lehre, die wir daraus ziehen können. Das ist noch das Minimale. Die eigentliche Lehre ist geistlicher Natur. Die eigentliche Lehre ist, dass ich für mich sage, wenn wir davon ausgehen, ich habe mir einen Wecker gestellt, damit ich euch nicht zu lange von zu Hause abhalte, und der erinnert mich, ich habe noch 5 Minuten. 7-mal vor seinem Haus. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unser geistliches Leben, wenn wir das übertragen auf Gemeinde, dann ist das eine ganz tiefe Lektion. Eine Lektion, die wir im Neuen Testament finden und auch bei Martin Luther. Das Neue Testament legt einen großen Wert auf den Glauben, der in den Häusern gelebt wird. Und Martin Luther, das war ihm im kleinen und großen Katechismus ein großes Anliegen, dass das zu Hause in den Familien gelehrt und gelebt wird. Da ist eine ganz tiefe Lektion drin. Die Zelle, die wesentliche Zelle von dem, was Gott tun will, und zwar in Gesellschaft wie auch in Gemeinde, sind und bleiben die Ehen und Familien. Und ich übernehme das gerne als eine Erinnerung an das. Ihr merkt, für mich ist das eine geistliche Lektion, dieses praktische Kapitel. Und die Zellen dieser Gemeinde sind und bleiben die Ehen und die Familien. Und das können wir nicht hoch genug betonen. Ja, zeigt mir, wie gesund eure Familien sind. Ich sage euch, wie gesund die Gemeinde ist. Sagt mir, wie gesund die Ehen und Familien dieser Gesellschaft sind. Ich sage euch, wie gesund oder krank die Gesellschaft ist. Und wir wissen, was um uns herum an Entwicklungen ist. Brauche ich euch nichts Neues sagen. Aber was wir hier lernen jetzt ist, dass ich auch in die Namen hineingeschaut habe, dass diese 7 Namen, die erwähnt werden, auch Bedeutungen haben. Und ich habe mich gefragt, wenn da schon 7-mal genannt wird. Ihr Lieben, wenn ich 7 höre oder zähle in der Bibel, da werden meine Ohren ganz auf. Das ist die heilige Zahl der Vollkommenheit. Was hat Gott mir mit diesen Namen zu sagen über das Leben in Familien? Was lernen wir an Werten für unser Familienleben? Und ich habe das mal zusammengelistet und ich habe diese Namen mal übersetzt. Und das ist zum Abschluss heute Abend ein kleiner Wertekatalog von dem, was in unseren Ehen und Familien gepflegt werden soll. Und der erste in Kapitel 3, Vers 10 heißt Jedaja. Jedaja heißt übersetzt von Gott gepriesen. Und da gibt es in Philippa ein wunderschönes Wort: alles, was schön und gut ist und wertvoll ist und so weiter, das preist, das, ja, das fördert. Familien sind der Ort, wo wir Werte prägen, die lobenswert sind, die Gott lobt und die Gott preist. Lehre deine Kinder, so zu leben, dass Gott seine Freude hat an ihnen. Das ist ein schöner Ansatz. Anders als, pass auf, kleines Auge, was du tust und siehst und so, ja, denn der Vater im Himmel schaut. Nein. Liebevoll, aber lebe so, dass der Herr seine Freude hat. Werte leben zur Gottes Ehre und zur Freude Gottes, habe ich es für mich definiert. Von Gott gepriesen ist der Jedaja. Dann hast du 2 Brüder, die beide mit am gleichen Haus bauen, auf ihrem Haus 3, Vers 23. Sohn der rechten Hand ist Benjamin und der Haschub ist der Bedachtsame. Der Sohn der rechten Hand ist immer derjenige, der vom Vater erzogen worden ist zur Verantwortung. Das ist die nächste Autorität unterm Vater. Und deshalb ist in der Familie, es gibt keinen besseren Ort, als Verantwortung zu lernen, als in der Familie. Auch in der Gemeinde. Und da muss ich schon sagen, wenn ich von Südtirol herkomme, wo wir in unserem nicht-katholischen Arbeitsumfeld, in dem wir arbeiten, merken, dass es auch kaum Familien gibt, die wirklich alle miteinander im Glauben leben, geschweige denn, dass die Kinder von früh auf an Mama und Papa und an Geschwistern sehen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Diese Selbstverständlichkeit habe ich nicht in unseren Gemeinden. Das ist einfach bei uns Realität. Wir sind da noch ganz woanders in der Kirchengeschichte als ihr. Ja? Und ich merke, es gibt kaum Leiter, einheimische Leiter, weil die das nie in der Familie gelernt haben. Wie sollen sie denn nachher in der Gemeinde leiten können, wenn sie es zu Hause nie gelernt haben, nie gesehen haben? Leiter werden gemacht und nicht einfach geboren. Und sie werden gemacht in Familien. Also das ist der Ort. Aber ich finde das so schön, dass der Benjamin einen Bruder hat zur Seite gestellt und das ist der Bedachtsame. Das ist die Botschaft, dass du in der Familie schon lernen kannst, dass Autorität und Macht, die du vielleicht bekommst, mit Bedachtsamkeit einzusetzen ist, mit Weisheit. Verantwortung in Bedachtsamkeit kann man lernen in der Familie. Keinen besseren Ort als dort. Dann hast du den Asaria. Asaja bedeutet, Gott hat geholfen. Und das ist für mich auch wichtig, dass wir unsere Kinder nicht nur erziehen im richtigen Wissen über Gott. Und das ist ein bisschen ein Problem unserer frommen Gemeinden. Dass unsere Kinder voll sind mit dem richtigen Wissen. Aber was sie in den Familien auch lernen wollen und erleben wollen, ist, dass Gott hilft. Dass Gott real ist. Dass Gott Gebete hört. Sie wollen mit hineingenommen werden in das, was du mit Gott erlebst. Sie wollen von dir nicht nur das richtige Wissen hören als Papa und Mama. Sie wollen an deinem Leben sehen, dass Gott real ist, dass Gott hilft. Das ist der Auftrag in der Familie. Das hat das Neue Testament verstanden, das hat Martin Luther verstanden. Und dann werden die Priester erwähnt in Vers 28, aber die bleiben namenlos. Ich finde es nur sehr bemerkenswert an der Stelle, dass die Menschen im geistlichen Dienst nicht ausgenommen werden, vor der Verantwortung vor ihrem eigenen Hause zu kehren und zu bauen. Selbst gerade die Geistlichkeit, gerade die Pastoren, gerade die Lehrer, gerade die Vollzeitmissionare werden genau beobachtet, wie sie in ihrer Ehe und in ihrer Familie leben. Sie werden hier nicht mit Namen genannt, aber als Prinzip nehme ich das gerne mit, dass ich nicht mich entschuldigen kann. Ich bin ja nur Mundwerker und so, Geistlichkeit. Na, ich bin genauso hineingenommen oder erst recht. Als jemand, der das Wort lehrt. Dann Zadok. Zadok heißt gerecht. Wir haben bei uns einen jungen Mann in der Gemeinde, ist letztes Jahr geboren, aus Ghana. Und die haben ihren Sohn Zadok genannt. Der Gerechte. Gerechtigkeit. Ihr Lieben, Gerechtigkeit kannst du in der Familie lernen. Und im Alten Testament ist Gerechtigkeit nicht so sehr ein Wertewort oder ein juristisches Wort, sondern ein Beziehungswort, nämlich im richtigen Verhältnis zu Gott zu leben und zu anderen Menschen. Beziehungskultur. Gerechtigkeit heißt, im richtigen Verhältnis zu mir selbst, zu anderen Menschen und zu Gott zu leben. Wo bitte willst du das besser prägen als in der Familie? Und wir wundern uns, dass es heute nicht mehr da ist. Das hat mit den Familien zu tun. Und dann ist der letzte eben dieser vielleicht Single, keine Ahnung, aber das ist der Meschulam und der heißt Freund oder der Hingegebene. Wo kann man das besser lernen als in der Familie? Die Hingabe, die Opferbereitschaft, die Liebe. Also da könntest du eine eigene Predigt zu machen, allein zu dieser Beobachtung den ganzen Abend füllen. Merkt ihr das? Da ist eine Menge Stoff drin. Ich muss euch nur ganz ehrlich sagen, ich bin zunehmend erschrocken, wie wenig nicht unsere Gesellschaft um uns herum das prägt und diese Chance nutzt, sondern wie wenig wir Christen investieren in unsere Familien. Ich bin oft schockiert, wie wenig Eltern da sind und in ihre Kinder investieren. Wir haben nur so wenige Jahre mit ihnen. Je kleiner die Kinder, desto größer die Chance, dass du genau das prägst. Verpasst eure Chance nicht. Aber ich glaube, bei euch ist das nicht so ein Problem. Aber das ist mir noch eine ganz wichtige Lektion gewesen zum Ende. Und wenn das so funktioniert, dass jeder seinen Platz hat, jeder sich aktivieren lässt und dieses Wir miteinander gelebt wird, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Mauer schon halb hoch ist und die Zeit schon vorbei. Weil dann geht was. Denn so arbeitet Gott im Miteinander. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir ehren dich dafür, dass du derjenige bist, der uns erwählt hat, in uns zu wohnen, dass wir die heiligen Stätten Gottes sind, unsere Herzen, dass wir Tempel und der Wohnort Gottes sind. Herr, was ist das für eine Würde, dass du nicht in diesen Mauern wohnst, sondern in unseren Körpern, in unserem Leben. Herr, wir danken dir, dass du uns Nehemia schenkst, weil du uns an ihm zeigst, was du mit uns vorhast zu tun. Wie du uns durch deinen Heiligen Geist nicht nur erlöst hast, sondern wie du uns erneuerst, veränderst, heiligst und zu einem integren Leben führst, ein Leben, das du loben kannst. Und so danken wir dir für die Lektion heute Abend und ich danke dir für Dinge, die wir mit uns herumtragen, an Berufungen, an Leidenschaften, an Visionen. Und da könnten wir zusammentragen, Herr, du kennst es. Und ich bete, dass du uns hilfst, diesen Weg des Prüfens zu gehen und dass du uns staunen lässt, wie treu du zu deinen Visionen stehst. Lass wahr werden, was von dir ist und sortiere aus, was nicht von dir kommt, Herr. In meinem Leben, in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir auch erleben, wie du uns ganz persönlich in deine Schule nimmst, wie du an uns arbeitest, aber wie du uns auch in ein Miteinander stellst. Danke für das Wunder der Gemeinschaft. Und danke, dass du uns auch einander zumutest und einander schenkst, weil du so arbeitest, weil du so mit uns unterwegs bist. Jesus, ich bete, dass du uns heute Abend da ganz neu ermutigst und vielleicht auch ermahnst, unseren Platz einzunehmen, an der Mauer, im Miteinander, den neben mir rechts und links auszuhalten. Herr Jesus, danke, dass du uns zusammengestellt hast und dass du auf diese Weise weltweit deine Gemeinde baust. Herr, und wir haben Leute an der gleichen Mauer, die kennen wir nicht. Irgendwo in Asien, Afrika, Südamerika und sie gehören zu dir und du baust mit ihnen das gleiche Werk. Danke dafür, dass du unser großer Baumeister bist, der den Überblick hat und der uns einander eines Tages alle namentlich vorstellen wird. Das wird eine Freude. Und so danke ich dir heute Abend für das Vorrecht, dein Wort zu öffnen, darin zu arbeiten und zu merken, das tut unserer Seele und das tut unserem Leben gut. Und so vertraue ich darauf, Herr, dass du das auch nimmst und an uns das ausrichten lässt, was jeder von uns heute Abend nötig hat.